Die Geburt der modernen Wissenschaft in Europa. Die Revolution der Wissenschaft. Es gibt in Europa keinen bestimmten Ort, an dem jene komplexe historische Realität entstand, die wir heute als moderne Wissenschaft bezeichnen. Europa selbst ist dieser Ort. Rufen wir uns ruhig eine allgemein bekannte Tatsache in Erinnerung. Kopernikus war Pole. Bacon, Harvey und Newton waren Engländer. Descartes, Fermat und Pascal Franzosen. Tycho Brahe Däne. Paracelsus, Kepler und Leibniz Deutsche. Huygens Holländer. Galilei, Torricelli und Malpighi Italiener. Alle diese Persönlichkeiten trugen dazu bei, eine Welt der Ideen zu schaffen, in der es keine Grenzen gab. Eine Gelehrtenrepublik, die sich nun mühsam einen eigenen Raum schuf inmitten politisch-sozialer Gegebenheiten, die immer schwierig, oft dramatisch, zuweilen tragisch waren. Mit diesem Satz leitet der italienische Wissenschaftshistoriker Paolo Rossi seine Beschreibung einer der aufregendsten Epochen der europäischen Geschichte ein. Es geht dabei um die Geburt der modernen Wissenschaft in Europa, die wir heute die wissenschaftliche Revolution nennen. Sie beginnt sich kurz nach der Renaissance im 16. Jahrhundert zu regen. Als Repräsentant dieser Ära kann Nikolaus Kopernikus genannt werden. Und sie vollzieht ihre entscheidende Wendung mit dem Beginn des 17. Jahrhunderts. Als Repräsentant dieser Zeit lassen sich Johannes Kepler und Galileo Galilei aufführen. Als die Politiker, Militärs und andere wissenschaftlich uninteressierte Menschen mit brutalen Religionskriegen beschäftigt waren und Länder und Städte verwüsteten, wandelte sich das Denken der Menschen in Europa grundlegend. Und der Kontinent fand die Richtung für seinen Sonderweg, der ihn in den kommenden Jahrhunderten allen anderen Ländern und Zivilisationen turmhoch überlegen machen und den Wohlstand hervorbringen wird, den alle schätzen, die in diesen westlichen Breiten leben. Niemand kann im Detail sagen, aus welchen besonderen Quellen dieses neue Denken entsprungen ist, dessen Erfinder und Begründer leider nur wenig bekannt und kaum im Bewusstsein der Öffentlichkeit sind. Die Grundzüge der neuen Zugangsweise zur Welt lassen sich dabei aber in aller Kürze, wenn auch keineswegs vollständig, auf die folgende Weise beschreiben. Während die Menschen in Europa vor der wissenschaftlichen Revolution versuchten, Gewissheit durch Glauben zu erlangen, probierten sie es nun durch selbstständiges Denken und systematische Versuche. Während sie vorher Wert auf Traditionen legten und ihr Wissen dort suchten, stieg nun der Wert der Erfahrung, die man selbst gemacht hatte. Während sich die Gelehrten vor dem 17. Jahrhundert bemühten, möglichst umfassend Einsichten aus vorgegebenen ewigen Prinzipien abzuleiten und mit ihrer Hilfe auf die entsprechend deduktive Weise zu glänzen, erkannten sie nun das umgekehrte Problem, das darin bestand, in die andere Richtung zu denken und induktive Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Das heißt, es galt die zwar offensichtliche, deshalb aber trotzdem schwierige Frage zu klären, wie aus der singulären Beobachtung und einzelnen Messung, die ein Experiment oder eine Beobachtung erlaubt, der allgemeingültige Schluss auf alle Erscheinungen gezogen werden konnte, für die man sich interessiert. Woher weiß ich, dass die Samenflüssigkeit von allen Männern farblos ist, wenn ich nur meine eigene kenne? Woher weiß ich, auf welcher Bahn sich ein massiver Körper im Allgemeinen bewegt, wenn ich nur die eine Kugel kenne, die ich selbst abgeschossen habe und deren gekrümmten Weg ich nach ihrem Abschuss verfolgen und aufzeichnen kann? Woher weiß ich, wie sich Licht an Grenzflächen verhält, wenn ich nur das Sonnenlicht sehe, das gerade vor mir in das Wasser eindringt und meine Beine geknickt erscheinen lässt? Tatsächlich wird hierzulande viel zu wenig über den nach wie vor unbegreiflichen Wandel gestaunt, den die Menschen in Europa mit der neuen Wissenschaft im 17. Jahrhundert vollziehen und der Auswirkungen bis in unsere Gegenwart hat. Die angelsächsische Welt hat dafür seit einigen Jahrzehnten den Begriff der wissenschaftlichen Revolution mit großem W geprägt. Weil sich mit einer konkreten Idee genau festmachen lässt, was unsere Gesellschaft seit diesen Tagen prägt. Dieses Konzept wird von dem Florentiner Rossi klar hervorgehoben, der in seinem zitierten Buch deutlich macht, was von dem Moment der Geschichte an die europäische Kultur durchzieht und bestimmt, nämlich das Thema des Neuen. Der Begriff Novus erscheint in nahezu obsessiver Weise in den Titeln von Hunderten wissenschaftlicher Bücher, die im 17. Jahrhundert gedruckt werden. Ihre Autoren einte ein starkes Band, das Bewusstsein, dass durch ihr Werk etwas Neues entstehe. Das Neue war damals wirklich eine neue Idee, und es ist wahrscheinlich der Engländer Francis Bacon, bei dem sie ihren Ausdruck am deutlichsten findet. Er gibt einem seiner späten Werke den Titel Neu-Atlantis, und mit diesen beiden Wörtern will er zum einen an das alte Atlantis erinnern, von dem bei den alten Griechen, allen voran bei Platon, die Rede war. Mit seinem Titel will Bacon aber zum zweiten sagen, dass es nun eine neue Blickrichtung gibt. Während seine Vorgänger von den antiken Autoren bis zu den Vertretern der Renaissance den Zustand des Glücks, das goldene Zeitalter der Menschen, in der Vergangenheit suchten und sich mit dem Blick nach hinten orientierten, dreht Bacon den Spieß herum und empfiehlt seinen Mitbürgern, nach vorne zu schauen. So banal und vertraut dieser Satz heute klingt, so revolutionär war er für die Zeitgenossen Bacons, der so laut es ging verkündete, Fortschritte sind möglich und die Menschen können noch im Verlauf ihres Erdendaseins ihre Lebensbedingungen verbessern, und zwar dadurch, dass sie sich der Wissenschaft und ihren Methoden zuwenden und beide einsetzen. Bacons Grundeinsicht lautet, dass man die Natur und ihre Kräfte bzw. Gesetze nutzen und für sich arbeiten lassen kann. Damit dies gelingt, muss man natürlich erstens wissen, wie die Natur funktioniert, und man muss zweitens bereit sein, sich diesen Einsichten gemäß zu verhalten. Es macht keinen Sinn, gegen die Natur zu sein. Es macht aber Sinn, gegen die Natur zu kämpfen. Auf dieser Basis entsteht der zentrale Gedanke Bacons, der zwar vor der Erfindung der Dialektik geäußert wird, der trotzdem aber eine Meisterleistung dieser Denkschule darstellt. Ich kann mir die Natur unterwerfen, wenn ich mich zuvor der Natur unterwerfe. Ich kann die Natur nutzen, wenn ich ihre Gesetze kenne. Dieses Wissen gibt mir Macht. Wissen ist Macht. Der aufregende neue Gedanke, der damals in die Welt kommt und uns bis heute antreibt, lässt sich wie folgt ausdrücken. Verbesserungen bzw. Fortschritte der Lebensbedingungen sind durch Erforschung der Natur möglich, und zwar noch im Laufe eines individuellen Lebens und nicht erst nach dessen Ende. Und diese Tätigkeit kann derjenige am besten durchführen, der sich der Natur unterwirft. Das lateinische Wort für diesen Vorgang heißt subjacere, was erkennen lässt, was wirklich damals wichtig war. Der Mensch tritt jetzt aus der Natur heraus, er tritt ihr von nun an als Subjekt entgegen. Die Natur selbst steht ihm, mir und uns, gegenüber. Sie wird im wörtlichen Sinne für die Menschen zum Gegenstand. Und der Hinweis ist wahrscheinlich überflüssig, dass die gelehrte Version dieses Ausdrucks mit der lateinischen Wurzel Objekt lautet. Das Subjekt und das Objekt, die Idee des Objektiven und des Subjektiven, sie werden damals mit der europäischen Wissenschaft geboren. Und da sie nicht gestorben sind, machen sie uns noch heute Schwierigkeiten. Sie gilt es zu verstehen, wobei das Überraschende darin liegt, dass die eigentliche Trennung zwischen den beiden Bereichen, die Bacon aus praktischen Gründen mit dialektischem Raffinement vorschlägt und die seine Mitwelt begeistert und in nützlicher Erwartung vollzieht, längst in einem anderen Zusammenhang und viel früher aufgetreten ist. Gemeint ist eine Konsequenz aus der wissenschaftlichen Tätigkeit, die ein polnischer Domherr mit Namen Nikolaus Kopernikus unternimmt.